Hi.
Hallo.
Hi.
Herzlich willkommen zu Don't Call Me Mutti, dem Podcast für Mütter und Menschen, die, wie wir versuchen, die verschiedenen Facetten in sich selbst und in ihrem Leben unter einen Hut zu bekommen und sich nicht auf eine einzige Rolle festlegen lassen wollen. Wir sind Pia und Nathalie, uns trennen 21 Jahre. Gemeinsam haben wir ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und 29 Jahren. Wir treffen uns hier alle 2 Wochen, weil wir gern voneinander lernen wollen, weil wir viele Dinge dann doch anders sehen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hi!
Könnte man eigentlich denken, dass wir zusammen diese Kinder haben? Habe ich das letzte Mal schon gefragt?
Mhm.
Das frage ich mich nämlich schon seit ein paar Folgen.
Ja.
Kann man das falsch verstehen?
Man könnte. Also wir haben die nicht zusammen. Wir haben, jeder hat einen Mann und mit dem haben wir die Kinder. Aber gemeinsam, wir zusammen in einem Raum mit unseren Kindern, würden da jetzt 6 Kinder rumspringen.
Ja.
Also in meinem Fall Erwachsene.
Wir würden rumsitzen.
Die Erwachsenen würden rumsitzen.
Nicht?
Kann ich nicht bei allen garantieren, dass die rumsitzen.
Das sagte meine Tochter gestern zu mir. Wir haben ein Buch gelesen und da hieß es dann, dass Kinder noch springen müssen und rennen und Erwachsene wollen sich ausruhen. Dann hat sie gesagt, wie du.
Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die alle 6 da sitzen oder rumrennen oder flätzen, keine Ahnung. Aber das wären 6 Kinder. Die haben wir gemeinsam, aber nicht zusammen als Paar.
So.
So, dann wäre das jetzt mal geklärt, um allen Gerüchten
den
Wind
aus dem
Segel zu nehmen.
Das Übliche, die Sonne scheint. Wie geht's dir? Bist du aufgeladen?
Ich bin aufgeladen. Herzlichen Dank der Nachfrage. Mir geht's wirklich sehr gut. Die Sonne scheint. Wir waren ja auf so einem Kurzurlaub, mein Mann und ich. Da hat die Sonne nicht gescheint. Und da war, also nicht immer, da war es recht kalt. Und deswegen freue ich mich total, dass hier die Sonne scheint und es ist warm. So
geht's
mir.
Willst du was erzählen von deinem Abenteuer?
Nö, nicht unbedingt. Es kommt.
Au!
Nee, aus der.
Okay. Na gut.
Ich dachte, ich erzähle es in der Glanzstunde.
Ach so, okay.
Also ein Aspekt davon.
Na gut.
Ja, und bei dir, Nathalie? Wie geht's dir?
Einmal räuspern. Nach der letzten Folge geht's mir auf jeden Fall besser. Da hatte ich ja, war ich von Hustenattacken gepeinigt. Mir geht's auch gut. Ich fühle mich auch aufgeladen. Also das war jetzt wirklich ein sehr grauer, langer, ekliger Winter.
Das stimmt.
Also das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so empfunden hatte, dass sobald da mal die Sonne kommt, dass man so richtig denkt so, oh, ich komme aus so einem Loch, irgendwie so rausgekraxelt.
Ja.
Also, ja, das ist ganz schön. Und ich habe heute Yoga gemacht, heute Morgen.
Oh, wow.
Ja.
Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Zeichen für absolut aufgeladene Batterien Yoga machen.
Ja, ich möchte jetzt so eine Persönlichkeit annehmen, wo ich morgens 10 Minuten Yoga mache.
Genau. Wie wir gesagt haben, nicht ich mache Yoga, ich bin ein Mensch, der in der Früh 10 Minuten Yoga macht.
Ja, und dann mache ich das mit, kann ich ja sagen, mit Apple Fitness. Und die sind ja alle, dann sagen die immer, hallo, willkommen aus dem Studio in L.A. Und dann denke ich mir, okay, die Sonne scheint und ich bin jetzt auch so eine sportliche Yoga-Morgens-Person, die das jetzt noch schnell vor der Arbeit einschiebt.
Darf ich indiskret fragen, um wie viel Uhr du das machen musst, um das reinzukriegen?
Nach der Schule.
Nachdem du die Kinder in die Schule, also dein Kind in die Schule gebracht hast?
Ja.
Okay.
Weil sonst schaffe ich das nicht, weil jetzt ist, also scheinbar mein Sohn auch ein morgendlicher, gute Laune Mensch, weil der jetzt schon um 6.30 Uhr sagt, Porridge, Porridge. Und sage ich, nein, Mann, was? Nein, warte noch, 5 Minuten. Und dann, sobald ich dann meine 5 Minuten bekommen habe, dann muss ich alles tun, da kann ich keinen Sport einbauen.
Okay.
Ich will aber auch nicht um 6 Uhr aufstehen dafür.
Verständlich. Das finde ich auch total ungesund, kann ich sagen. Es gibt ja diesen Trend, um 5 Uhr aufzustehen und dann weiß Gott was alles zu machen. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Ich glaube, das ist echt gesundheitsschädlich für Leute wie mich.
Vor 2 Jahren ist der so eine Phase lang immer schon um 5.30 Uhr wach geworden. Das ist so eine richtig unmenschliche Zeit und war dann gut drauf, hat dann so sein Ding gemacht. Und dann stand ich um 7 Uhr morgens auf dem Laufband, weil das Fitnessstudio ist auch quasi bei uns um die Ecke. Weil ich gedacht habe, ich bin ja jetzt schon auch so lange wach, dann kann ich das jetzt auch machen.
Ja, okay.
Ja, also so weit kommt es vielleicht nicht mehr. Naja, auf jeden Fall trägt das zu meiner guten Laune bei. Und auch, das hat vielleicht auch die Sonne so ein bisschen rausgekickt, habe ich jetzt beschlossen, über die Dinge, über die ich mir Sorgen mache, mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen und jetzt einfach das so anzunehmen und zu denken, das wird sich schon irgendwie regeln. Also ich regel das, aber ich weiß ja jetzt noch nicht wie, aber ich denke, irgendwie wird das schon. Von daher fühle ich mich ein bisschen leichter. Aber ich befürchte gerade, dass diese neue Achtsamkeit, die ich jetzt entwickeln möchte, und diese Sorgen, dass die jetzt in meinen Magen gewandert sind. Weil ich habe jetzt seit ein paar Tagen die Angst, dass ich eine Magenschleimhautentzündung entwickelt habe. Darüber, dass die ganzen Sorgen aus meinem Kopf, die sind jetzt raus, aber die sind einfach nur runtergewandert.
Okay, weil du sie nur runtergedrückt hast und nicht entlassen in die Welt. Ach, schwierig, schwierig.
Ja.
Ich wünsche, dass es nicht so mit der Magenschleimhautentzündung sich entwickelt und dass das Yoga das alles richten wird.
Ja.
Zusammen mit, keine Ahnung, achtsamer Ernährung und Porridge um 6:30.
Ja, aber das ist, an sich habe ich gute Laune.
Das freut mich. Ja, ich auch. Und jetzt kann ich auch von meiner Reise erzählen im Rahmen der Glanzstunde. Ich war ja mit meinem Mann ein paar Tage, Glanzstunde passt ja, in der goldenen Stadt. Und wir haben uns wirklich...
Die da heißt?
Die da heißt, das sage ich nicht. Das muss man jetzt wissen.
Oh. Du bist ja heute gut drauf.
Ja, bin ich. Okay, also wir waren in der goldenen Stadt. Es gibt, glaube ich, nur eine goldene Stadt. Whatever. Wir waren in der goldenen Stadt und es war ganz lustig. Ich habe die ganze Zeit meinen Kindern lustige Fotos mit Gold geschickt. Aber was.
Weil das da so liegt.
Nein, weil das.
Du warst nicht in Dubai.
Richtig, ich war schwer wieder weggekommen. Nee, es war eine Städtereise mit der Bahn. Also wir sind mit der Bahn gefahren und nicht geflogen. Egal. Jedenfalls sind wir in dieser goldenen Stadt herumspaziert und sind auf ein Kino gestoßen und haben geguckt, was da für ein Programm läuft, weil wir schon seit Wochen einem Film hinterherjagen, den wir unbedingt sehen wollen. Und
Sagst du den?
Den kann ich von mir aus sagen. Der Film heißt Hamnet.
Aha.
Und den wollten wir unbedingt auf Englisch original gucken. Und in Düsseldorf läuft der immer zu abartigen Zeiten, nämlich um 21.30 Uhr, wo wir keine Zeit haben.
Also, weil ihr singen müsst.
Bitte?
Weil ihr singen müsst.
Nein, 21.30 Uhr ins Kino zu gehen, ist für mich echt zu spät. Dann kommt man ja kurz vor 12 nach Haus. Also ich weiß es nicht. Würdest du das machen?
Ja.
21.30 Uhr fürs...
Ja, okay. Würde ich machen.
Ja, im Interview gesagt, verschiedene Standpunkte. Also wir alten Frauen möchten nicht um 21.30 Uhr ins Kino gehen, sondern ein bisschen früher. Und in der Goldenen Stadt gab es ein Kino mit Englisch Original und tschechischen Untertiteln, ein weiterer Hinweis auf die Goldene Stadt, und um 17.45 Uhr. Und das war genau richtig für uns. Und dann sind wir dahin und wir haben fast die letzten beiden Plätze gekriegt. Die waren dann ganz vorne in der ersten Reihe. Und ich habe schon gedacht, oh Mist, das wird sicher fürchterlich, weil die Leinwand ist ja dann direkt vor dir. Aber nein, dieses fantastische Kino hatte vor der ersten Reihe noch richtig viel Platz bis zum Screen. Und was jetzt wirklich die Glanzstunde für mich war, dass im Vorspann gebeten wurde, im Kino nicht zu essen. Ich fühlte mich, oh, ich fühlte mich sofort verstanden und geliebt.
Okay.
Ja, also ich kann nur sagen, ich leide nämlich wirklich unsäglich, wenn man im Kino sitzt und dann neben dir knuspert's und raschelt's und knirscht's. Ich mag das überhaupt nicht. Und dann fand ich, das ist der Gipfel der Zivilisiertheit, dass man die Leute bittet, nicht zu essen. Es gab natürlich jetzt auch kein Popcorn und kein Essen in dem Kino. Also es gab eine Bar, da konntest du dir was holen davor. Aber danach hast du so, wie zivilisierte Menschen es tun, dich reingesetzt und dich auf den Film konzentriert. Und dann haben wir diesen fantastischen Film im englischen Original mit tschechischen Untertiteln geguckt. Und nach dem Film kommt ja dann der Abspann. Und ich sitze da eigentlich immer gern da und warte, bis wirklich alles vorbei ist. Und in Deutschland bin ich immer die Letzte, die aus dem Kino geht. In der goldenen Stadt sitzen alle da und warten, bis der ganze Abspann vorbei ist. Und dann gehen alle raus. Und ich war so glücklich. Das war so ein schönes Erlebnis. Es war wirklich golden, glänzend, fantastisch.
Bist du in der falschen Stadt vielleicht?
Offensichtlich.
Nochmal umziehen? Das ist eine Perspektive?
Nee.
Für ein zivilisierteres Leben?
Ich wüsste nicht, was ich in der goldenen Stadt sonst so tun sollte.
Ja, du bist ja scheinbar eine feine Dame. Da gehörst du ja dann hin, in so eine goldene Stadt.
Ah, ich weiß nicht. Die goldene Stadt ist, glaube ich, im Normalzustand ziemlich überlaufen. Deswegen sind wir extra jetzt in der Nicht-Touri-Zeit gefahren.
Also letztendlich hast aber auch du jetzt nicht unbedingt geglänzt, sondern diese goldene Stadt hat für dich einfach
genau.
So golden geglänzt.
Genau.
Du hast dich zu Hause gefühlt wie
genau.
Sonst noch nirgendwo.
Genau, im Kino.
Genau dort, ja. Ja, schön, das freut mich für dich.
Ich, Berg, du kannst dich wirklich nachvollziehen und weißt nicht, wovon ich spreche. Aber glaub mir, das war wirklich toll.
Wir müssen andere Aktivitäten finden. Zusammen ins Kino gehen können wir nicht, weil ich gehe gerne ein bisschen später und knusper dabei.
Boah, nee, dann ist ein Zimmer raus. Da bin ich absolut raus.
Naja.
Ja, das war die Glanzstunde. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Eine weitere Schule von mir ist ja, dass ich überall komische Kalender liegen und hängen habe.
Du hast mir einen Kalender zu Weihnachten geschenkt.
Ja, weil ich finde, dass auch das gehört in einen zivilisierten Haushalt.
Beziehungsweise du hast ihn nicht mir geschenkt, weil ich habe gesagt, oh schön, den nehme ich mit ins Büro. Und dann hast du gesagt, nein, der ist gar nicht für dich, der ist für deine Tochter.
Genau, das ist nämlich der Kinderkalender, den ich so mache.
Jetzt trotzdem bei mir im Büro.
Was? Er hängt im Büro?
Ja.
Aber die arme Tochter.
Naja, also die war jetzt, die guckt, liest aber noch nicht. Der hängt bei mir im Büro, so.
Okay, ja, es war ein Geschenk an dich und du kannst ja eigentlich machen, was du willst.
Die ist ja auch manchmal da.
Ja, dann passt's doch.
Die muss dann arbeiten. Dann sagt die immer so, nee, ich war heute nicht, also in den Ferien, ne? Oder dann war jetzt irgendein beweglicher Feiertag oder was weiß ich. Nee, heute war keine Schule, ich musste bei meiner Mama arbeiten. Da habe ich gesagt, ja, muss die wirklich. Naja, so, wir schweifen ab.
mein Kalenderspruch, den ich gefunden habe, der jetzt irgendwie auch ein bisschen zu uns passt. Ich lese mal vor, gell? Viele Kommunikationsprobleme beginnen mit den Annahmen, die wir über die innere Welt anderer Menschen haben. Deshalb gilt, wenn du wissen willst, wie sich dein Gegenüber fühlt, frage ihn oder sie und stelle keine Vermutungen darüber an. Das fand ich einen richtig coolen Spruch.
Ja, das ist dann zusammengefasst, man kann den Menschen nur vor den Kopf gucken. Eigentlich schon, ne?
Ja, ja. Aber gerade wenn man glaubt, man kennt jemanden besser, kann es ja durchaus sein, dass man so Annahmen hat, was den gerade umtreibt. Und das muss überhaupt nicht stimmen.
So geht mir das bei dir.
Echt?
Jetzt habe ich das natürlich schon wieder vergessen. Ne? Ich saß vorhin auf dem Fahrrad und habe gedacht, das frage ich Pia. Und dann dachte ich, nee, ich weiß schon, was sie sagt. Und dann dachte ich, nein. Weil immer, wenn ich das denke, dann sagst du was ganz anderes.
Lustig.
Ja, so geht mir das bei dir.
Ja, aber ist doch gut.
Mhm, ist interessant.
Mhm.
Ich mag interessante Leute.
Oh, so weit würde es gar nicht gehen, dass ich mich als besonders interessante Person bezeichne. Aber ich glaube, es ist sowas ganz normal Zwischenmenschliches, dass man einfach nicht immer weiß, was der andere denkt. Und dass man oft falsche Annahmen hat.
Ja, und dass das jetzt eine Weisheit, die sich jeder mit ins Herz nehmen soll.
Amen.
Gut.
Okay. Apropos Amen. Unser Thema ist ja dieses Mal Verzicht.
Oh,
ja,
gut.
Gelle? Und das Lustige war, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich sofort in der Annahme, was du denkst, gedacht, oh, sie meint Kohlenhydrateverzicht, sie meint Handyverzicht, sie meint was weiß ich Verzicht. Dabei meintest du ganz was anderes, aber dahin kommen wir, glaube ich, erst später. Rollen wir mal den Verzicht von Anfang an auf, oder?
Na gut, weil ich hatte das Thema ja vorgeschlagen mit dem Verzichten, also mit meinem Hintergedanken, den du jetzt wohl noch nicht erzählen willst. Und da hast du gesagt, ach toll, das passt ja aus denen den Gründen. Da dachte ich, ja, stimmt, aber das meinte ich eigentlich nicht. Aber gut, weil du sagtest, es ist Osterzeit.
Und Ramadan.
Es ist auch noch Ramadan.
Und da wird ja verzichtet auf alles Mögliche. Leute nehmen sich was vor, auf was sie verzichten wollen, weil sie glauben, dass sie damit vielleicht besser, freier, entspannter leben könnten.
Oh, ich höre da einen Ton. Okay.
Nee,
ist das etwa nicht so?
Ach so, so interpretierst du das jetzt.
Das war so ein bisschen passiv-aggressiv irgendwie. Guck mal, dann mache ich mir direkt gemütlich und nehme ein Bein hoch, weil ich denke, jetzt
kommt was. Ich muss dich
enttäuschen.
Ich glaube das immer, ich glaube das eigentlich schon. Wahrscheinlich bin ich nur passiv-aggressiv mir gegenüber, weil ich das Jahr für Jahr versuche, weil ich das überhaupt so versuche in meinem Leben, auf Dinge zu verzichten, Dinge auszumisten, Dinge auszusortieren, mit weniger zurechtzukommen. Aber in Wirklichkeit...
Warte mal. Zu verzichten jetzt zur Fastenzeit und generell auf Dinge zu verzichten, finde ich jetzt nicht gleichwertig mit einmal mal aussortieren und generell wenig haben.
Ja, ich dachte, es ist nur irgendwie ein ähnliches Thema, oder? Verzicht ist immer etwas weglassen.
Ja, aber was man ja eigentlich haben möchte und vielleicht eventuell braucht, das ist ja jetzt nicht einfach nur... sich dem Minimalismus hingeben und einfach weniger haben, sondern schon sagen, eigentlich möchte ich das, aber aus dem und dem Grund mache ich das jetzt nicht.
Ja, Das war auch eine der Überlegungen, die ich hatte, als ich mir über Verzichten Gedanken gemacht habe. Da habe ich auch gedacht, ja, über die Basics brauchen wir eigentlich nicht reden, weil wir werden nicht drüber reden, auf Essen, Schlafen, keine Ahnung, diese Grundbedürfnisse zu verzichten. Und dann wollte ich fragen.
Ist ja nicht in einer Sekte, ne?
Ja, wir sind, nee, man kann über, auf Grundbedürfnisse kann man überhaupt nicht verzichten.
In einer Sekte macht man das. Und mit Baby.
Jetzt wollte ich eigentlich nur fragen, ob man in der Schule noch die Maslow-Pyramide lernt oder nicht mehr. In Psychologie, diese Pyramide mit den Bedürfnissen, die sich so aufstapeln, das, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben.
Also ob ich die noch gelernt
ja,
habe?
Ja, ich zeige sie dir mal. Schauen wir mal. Also, es gibt diese Grundbedürfnisse wie physiologische Bedürfnisse. Du möchtest essen, du möchtest schlafen, du möchtest trinken. Diese Sachen. Also so Grundbedürfnisse, wenn du die nicht befriedigst, stirbst du eigentlich.
So, und da stelle ich mir jetzt vor, wie das irgendjemand gerade stillend hört oder noch besser, nein, wie das gerade jemand hört, mit Baby auf der Brust, ganz dringend auf Toilette müssen, aber das Baby ist jetzt endlich nach so und so langer Zeit eingeschlafen und man kann sich nicht bewegen und muss sich jetzt entscheiden zwischen, pinkel ich mich ein, oder nicht. Ich habe jetzt keine andere Alternative gefunden. Okay. Aber, also muss ich jetzt doch schon sagen, das war nämlich mein Gedanke bei Verzicht. Die Sachen, auf die man verzichtet mit Kindern, und das sind schon solche elementären Sachen wie, ich möchte schlafen und auch so viel, wie ich brauche.
Ja, aber ich kann nicht.
Ich möchte essen, wenn ich Hunger habe, und ich möchte auf Toilette gehen, wenn ich muss. Und im besten Falle auch alleine.
Ich wollte gerade sagen, und im liebsten Fall möchte ich das bitte alleine machen und länger als 2 Minuten, ohne dass wer an die Tür hämmert. Mama!
Ja. Ja, okay. Und guck mal, da du sagst, das sind so elementare Grundbedürfnisse und die hat man schon teilweise weggenommen im ersten Babyjahr. Ist doch krass, oder?
Das ist krass. Ich glaube, wir können die Katze aus dem Sack lassen. Das war dein Thema.
Ja, das war so mein erster Gedanke.
Dein Thema war, worauf man als Mutter verzichten muss.
Ja.
Oder verzichtet.
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 Weil ich, das finde ich, das geht ja schon einher. Das ist ja jetzt nicht, also eine Frage von müssen, sondern auf manche Dinge verzichtet man so kompromisslos. Da gibt es keine Alternative. Weil wenn das Baby weint, zum Beispiel, dann kannst du ja nicht daneben liegen und trotzdem weiterschauen. Manche Männer können das wohl.
Gut. Manche Frauen auch.
Ja?
Ja.
Stark. Oder ultramüde, weiß ich jetzt nicht.
Genau.
Aber ich meine nur, also du kannst nicht verzichten auf manche Dinge.
Und ich glaube, deswegen wollte ich diese Verzichtsdiskussion am Anfang führen, weil für mich Verzichten etwas Bewusstes ist. Also ich kann nur auf Dinge verzichten, die ich habe.
Aber Schlaf und Essen und Pipi machen, das hat man ja per se auch erstmal.
Ja, aber wenn... Es ist ja eher so, dass du eine Wahl triffst. Also ich habe im Nachhinein habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, auf etwas zu verzichten. Nicht, weil ich so ein aufopferungsvoller Mensch war, sondern weil ich fand, dass es ja keine Alternative gibt.
Ja, ich finde, da kann man trotzdem von Verzicht sprechen. Oder zumindest vielleicht so in dem Moment, wo du dich dann entschieden hast, ich bekomme jetzt ein Kind.
Ich glaube auch, das wäre davor. Ne?
Ja.
Der Knackpunkt ist, du weißt es vorher ja nicht.
Katze im Sack.
Ja, total.
Das Baby im Bauch ist die Katze im Sack.
Genau. Du kannst es dir vorher nicht vorstellen, worauf du verzichten wirst müssen.
Mhm.
Oder worauf du verzichten wirst. Ich weiß ja nicht. Man steht ja als Mutter nicht auf und denkt, oh, heute ist wieder ein Tag, da muss ich auf das und das verzichten.
Mhm.
Weil irgendwie macht man so sein Ding. Man steht auf und überlegt, oh, ich kann noch ein bisschen liegen bleiben, das Kind schläft noch. Oh, ich muss schon aufstehen, es schreit nach Porridge.
So. Ich wollte gerade sagen, das war heute leider nicht so.
Ja.
In letzter Zeit hat das eigentlich ganz gut geklappt, dass ich zumindest so viel früher aufstehe, dass ich 1,5 Tassen Kaffee in Ruhe trinken kann.
Ja.
Aber gut. Es ist ja alles nur, meine Freundin sagt immer, es ist eine Phase.
Genau, es ist eine Phase. Ich lese jetzt mal diese Bedürfnispyramide vor.
Ja.
Also unten sind diese physiologischen Bedürfnisse, dann kommt Sicherheitsbedürfnis, dann kommt soziale Bedürfnisse, dann kommen Individualbedürfnisse, zum Schluss kommt Selbstverwirklichung. So, und der Punkt ist, das ist jetzt keine Pyramide, die aufeinander aufbaut. Das heißt, du musst zuerst gegessen und getrunken haben, damit du erst drauf kommst, jetzt möchtest auch noch sicher sein, sondern das ist ja alles so ein Mischmasch eigentlich.
Ich habe gerade gedacht, sorry, jetzt komme ich schon wieder vom Thema ab, aber was für darke Zeiten das auch einfach gerade sind, dass zum Beispiel auch schon das zweite Grundbedürfnis, dieses Sicherheits- oder diese zweite Stufe in der Pyramide, ja, dieses Sicherheitsbedürfnis, dass das auch einfach nicht mehr so 100% gegeben ist.
Ja.
Ne, also so von der Weltlage her finde ich schon, da kommt so ein bisschen die Angst um die eigene Sicherheit ein bisschen näher. Vielleicht nicht bei jedem, jetzt auch nicht so extrem. Ich meine, wir sind ja immer noch weit genug weg von allem, was bisher ist.
Ja.
Ne? Aber wenn man jetzt täglich die Nachrichten liest und jetzt auch nicht irgendwie alle möglichen und hier und da und Doomscrolling, sondern wenn man einfach nur die Nachrichten verfolgt, kann man ja dann schon auch so eine Unsicherheit spüren. Ne? Und das meine ich. Ich finde das krass, dass das schon eins der noch Grundlagen eigentlich ist und dass das jetzt schon so ein bisschen erschüttert wird.
Ja, also ich glaube, man kann über Verzicht jetzt wirklich in eine ganz dunkle Ecke.
Ja, weil, nee, das will ich auch gar nicht. Das war nur so mein Gedanke.
Soziale Bedürfnisse sind ja auch so ein Problem, das wir mal besprechen wollten, von wegen, dass viele Leute sich einsam fühlen etc.
Ja.
pp. Ich glaube, wir müssen sofort wieder zurück zum Verzicht, zum ganz normalen Verzicht auf Schlaf.
Ja, dann. Ach so, nee, also auf jeden Fall, ja, die Pyramide, die kannte ich auf jeden Fall nicht, aber...
Also bei mir ist es, wenn ich an Bedürfnisse denke, denke ich sofort an diese Pyramide irgendwie. Die wurde uns wirklich eingebläut.
Du hast ja gerade gesagt, du willst oder du kannst nicht verzichten.
Ich habe zugegeben, dass ich ganz schlecht im Verzichten bin.
Und du willst aber immer.
Ich finde es auch schön. Ich finde es eigentlich richtig schön, auf Dinge zu verzichten. Weil man sie dadurch wertschätzt und weil man dadurch oft auch zu Dingen kommt, die einem wohltun oder wo man merkt, dieses haben wollen und diese ganzen Dinge, die man hat und auf die man verzichtet, die führen ja eigentlich dazu, dass es einem besser geht.
Mhm.
Was ein sehr privilegierter Standpunkt ist, muss man auch sagen.
Total.
Ja.
Also ich finde, wenn man Sachen hat, auf die man verzichten kann, zeigt das auch erstmal, wie viel man hat.
Ja.
Ne? Also Schokolade ist im Grunde ja auch ein Luxus. Jetzt beschweren sich die Leute, dass die Schokolade teurer wird. Aber was
teurer
ist denn?
Ich gehe ganz selten selbst einkaufen und bin jetzt vor der Reise in die Goldene Stadt, war ich dran und wollte mir Schokolade kaufen. Und habe gedacht, was ist das denn?
wie geil das klingt. Naja, nee, aber... ja, aber da dachte ich auch schon, ich meine, wenn man mal überlegt, was ist denn Schokolade und wo kommt das her? Das ist ja eigentlich schon Luxus, was wir haben. Wir sind jetzt halt so dran gewöhnt. Ich finde es ein bisschen schockierender, wie teuer Gurken geworden sind mittlerweile. Anderes Thema, also worauf man verzichten kann, ist ja auch erstmal ein Luxus so ein bisschen. Und ich hatte mit einer Freundin von mir auch über die Folge gesprochen, also dass wir das als Thema haben. Und die hatte erzählt, dass die jetzt zur Fastenzeit irgend so ein, das ist jetzt auch nicht so eine Zusammenkunft von den Eltern aus der Kita. Weiß nicht, ob das eine Messe war. Auf jeden Fall hat sie davon mitgenommen, dass der Verzicht jetzt nicht bedeutet, man gibt etwas ab, sondern man schafft Raum für andere Dinge beziehungsweise Raum für das, was man hat. Ist das jetzt...
Nee, kann ich total verstehen. Auch wieder ein Beispiel von meiner Reise in die Goldene Stadt. Ich hatte nachgeguckt, welches Wetter sein würde und bin von ganz anderem Wetter ausgegangen. Die Wetter Online hat nämlich nicht berechnen können, dass es sehr neblig sein würde und deshalb viel kälter, als ich dachte. Das heißt, von meinen ganzen Klamotten, die ich mit hatte, konnte ich eigentlich nur einen Bruchteil brauchen. Und es war fantastisch. Ich musste in der Früh überhaupt nicht die ganze Zeit überlegen, was jetzt wie und warum, sondern es war ganz klar, ich muss das und das anziehen.
Das war deine goldene Uniform.
Genau, die goldene Uniform. Es war einfach alles, was warm war.
Du hast alles getragen.
Ich habe eine Sache, ein Outfit, das warm war, habe ich halt immer so die Sachen, die man wechseln konnte, wie gewechselt und ansonsten das Basic blieb ja einfach bestehen, weil das war das Wärmste, was ich gehabt habe. Ich hatte ein Kleid und ich hatte eine Hose. Die Hose war weit und da hätte es mir total reingezogen. Das konnte ich nicht anziehen. Also immer Kleid mit Strumpfhose und irgendwas drunter und irgendwas drüber und dann noch was drüber und eine Mütze. Aber das war total befreiend.
Also hier war schönes Wetter.
Ich weiß. Bei uns war auch nicht immer kalt, aber es war viel kalt. Aber ich wollte einfach nur sagen, diesen Raum, den du kriegst, wenn du dich beschränkst, das ist eigentlich fantastisch. Und wie gesagt, ich stehe von der Idee her total dahinter, aber ich finde es sehr schwer, das umzusetzen.
Ich hatte ja dann, nachdem ich festgestellt habe, dass du unter Verzicht was anderes verstehst erstmal als ich, habe ich dann nämlich nur gedacht, nö, ich verzichte hier aktiv jetzt erstmal gar nicht auf irgendwas und auch nicht für die nächste Zeit, weil ich wiederum das Gefühl habe, dass ich eh schon verzichte. Also das ist jetzt nicht aus so einem Leid heraus, sondern das ist, wie soll ich das sagen?
Ich finde es total klug, was du sagst. Es ist völlig richtig. Deswegen war ich wahrscheinlich auch so ein bisschen zickig über diese Fastenzeitgeschichte, weil du von einem Ort kommen musst, wo du das Gefühl hast, du kannst verzichten. Wenn du an einem Ort bist, so wie du, dass du das Gefühl hast, das Leben ist gerade nicht wirklich leicht. Ich verzichte auf viele Dinge. Und dann fangst auch noch an, irgendwelche Dinge zu optimieren und die Schokolade wegzulassen und dann ist es wirklich Quatsch.
Ich meine, ich will gar nicht damit sagen, dass ich es irgendwie gerade schwer habe oder ich will das nicht so negativ darstellen. Mhm. Ich bin ja immer Team, wie heißt das? Ich kann das nur auf Englisch sagen. Cut some slack. Also so ein bisschen.
Krieg dich ein?
Nein, dass man so dem so ein bisschen Güte entgegenbringt. Mhm. Mhm. Da bin ich dafür, ne? Dass ja. man immer wieder Eltern und aus meiner Sicht ja gerade Mütter auch bestärkt, hey, du machst viel, du machst genug. Es ist gut alles und du machst das schon. Das ist schon okay so. Das ist ja immer so meine Schiene. Vielleicht auch, weil ich früher mehr dachte, oh, ich mache das nicht richtig, ich mache irgendwie alles falsch und es ist schwer. So, ne? Mhm. Das ist ja immer nur mein Ansatz. Also das ist jetzt nicht, dass ich denke, ich habe es gerade so schwer und da, sondern einfach, dass man anerkennt, was man gerade alles tut und das ist genug. Mhm. Ne? Es ist genug, ja, was man macht. Es ist genug, dass ich habe, guck mal, gestern Abend habe ich meinen Nachbarn getroffen. Da kam ich übrigens vom Pumpen meiner Freundin. Ich habe auch keinen Muskelkater heute. Also wir müssen da müssen wir was optimieren. Auf jeden Fall habe ich den dann getroffen auf der Straße und er sagt, vom Sport muss ich auch mal wieder hin. Wie schön für dich. Und er war aber gerade irgendwie hier noch einen Wein trinken und dann war er noch dort ein Wein trinken und er war so lecker, der Wein, dass er diesen Wein gekauft hat, um ihn zu Hause weiter zu trinken. Und da habe ich gesagt, ach toll, toll, toll.
Ja, schön Weißwein. Für ihn.
Ja, also schön für dich. Wenn der so schmeckt, muss ich mal mir merken, die Flasche. Also komm, dann komme ich noch eben mit, dann schütte ich dir ein Glas ein, dann kannst du auch. Und ich sage, boah, nee, das schaffe ich wirklich gar nicht. Das schaffe ich gar nicht. Und also so, weil ich ja dann morgens zur Schule früh raus muss, ne? Kann ich irgendwie nicht.
Aber hattest du das Gefühl, du verzichtest jetzt auf diesen Wein oder hattest du einfach das Gefühl, es ist eine gute Entscheidung, jetzt nach Hause zu gehen? Ich finde, das ist der Unterschied.
Ich finde, das ist genau gleich.
Echt? Nein.
Also ich habe auf den Wein verzichtet, weil ich meine, das war ja ein nettes Angebot.
Ja.
Und ich mag ja das Haus, das bei uns, das kommt gerade so ein bisschen zusammen. Wir haben auch so eine Hausgruppe und haben auch schon mal so zusammen was unternommen und so. Und das kommt gerade wieder. Das finde ich richtig schön. Und ich finde diesen Gedanken schön, dass ich da mit Leuten zusammenwohne, der dann sagt, hey, komm, ich komme eben zu dir, schütt dir ein Glas Wein in dein Glas und dann gehe ich auch wieder nach oben in meine Wohnung. Dass man irgendwie so, ne, das ist gemütlich. Aber ich finde schon, dass ich in dem Moment verzichte auf etwas, was mir wahrscheinlich gut geschmeckt hätte, so wie er das beschrieben hat, für das, was jetzt gerade ist.
Ja, ich habe gerade die absolute Erkenntnis, die ich echt hier live vor dem Mikro habe. Und zwar glaube ich, dass für mich Verzichten immer mit so einem Schmerz verbunden ist. Und mir fällt Verzichten schwer. Und deswegen ist alles, was mir schwer fällt, würde ich als Verzichten bezeichnen. Wenn ich völlig klar habe, ist total nettes Angebot, ich möchte es mit dem Wein nicht, besser ist es, ich trinke den jetzt nicht, dann ist es für mich nicht verzichten. Das ist der Punkt.
Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Weil für mich ist Verzicht auch was Negatives, aber...
Gar nicht negativ, schwierig. Es muss schwierig sein, sonst ist es nicht verzichten.
Also auch mit dem, Gespräch mit meiner Freundin dann, ne, die halt auch sagte, das ist auch so Raum schaffen für etwas und so sein... So einen Sense dafür haben, was man hat, möchte ich diesen Prozess durchmachen, dass Verzicht auch, weißt du, weil ich dann dachte, was Positives sein kann. Und dann bin ich so ein bisschen abgewandert, weil dann kam ich wieder in die Richtung, wo wir eigentlich am Anfang hergekommen sind, Ostern und Ramadan, also Religion, wo ich da nämlich wiederum finde, ich weiß, ich kenne ja auch nicht alle Religionen der Welt, aber man soll verzichten auf Dinge, und auch auf schwierige Dinge, wo ich mich dann wiederum frage, wozu? Also jetzt schweife ich schon ab, ja, oder kannst du mir noch folgen?
Ich kann dir absolut folgen, aber ich glaube, der Punkt, die Wurzel an diesem Verzicht ist, dass man durch irgendeine schwierige Sache durchgeht,
ja,
um danach praktisch irgendwas zu ernten. Diese Freiheit, diesen neuen Blick auf Dinge, dieses erwachsene Kind, das du hast und wo du jetzt wunderbare Gespräche mit ihm oder ihr führen kannst.
Ach, der Traum.
So, ja, weißt du, so. Das mit diesem, durch diese Elternzeit durchgehen, das geht, man vergisst es so leicht. Und das ist, glaube ich, diese unterschiedliche Perspektive, die wir haben. Wir haben einander geschrieben. Als ich in der goldenen Stadt war, sagte ich, es ist neblig. Und du hast gesagt, es ist auch im Nebel schön, neue Dinge zu entdecken. Und dann?
Ja, warum? Auch weil ich mir dachte, ich bin nicht irgendwo Neues. Ich gucke mir mal wieder mein gleiches Schlafzimmer an, anstatt ein Hotelzimmer. Und ich gucke mal wieder auf diese Straße hier. Ich gucke sie zwar im Sonnenschein an, aber ich gucke mir nichts Neues an.
Und das war, Nathalie, das war so bereichernd. Das war so ein toller, bereichernder Satz von dir, weil ich gedacht habe, stimmt, vor 10, 15 Jahren hätte ich mein halbes Bein dafür gegeben, dieses Leben zu führen, das ich jetzt führe. In diesem Hotelzimmer zu sitzen, aufzustehen, wann ich möchte, zum Frühstück zu gehen, mich nicht darum zu kümmern, wer möchte jetzt was und wie. Das vergisst man so schnell. Das vergisst man so schnell. Und ich bin so dankbar, dass du mir das in diesem Moment gesagt hast, weil ich mich daran erinnert habe und weil es mir dadurch gezeigt hat, wie cool das ist, was ich gerade mache.
Schön, erzähl mir mehr davon. Ich hätte auch schreiben können, hör auf zu jammern. Genieß deinen Urlaub.
Ich habe ja nicht gejammert. Ich habe nur gesagt, dass es neblig ist.
Ja.
Und das hat auch nichts gemacht. Das war in Ordnung. Aber wie gesagt, diese Perspektive, dass du jetzt wirklich auf viele Dinge verzichtest, die ich jetzt schon längst habe und als selbstverständlich erachte. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn man nicht mal auf Sachen verzichtet, dann will man immer mehr. Dann findet man immer, Dinge sind selbstverständlich und mehr davon und Besseres und zack. Und ich glaube, deshalb sind diese Zeiten gut, wo man mal Dinge weglässt.
Aber jetzt heißt das dann, du würdest eigentlich so eine Fastenzeit, also meine Tochter zum Beispiel macht die, weiß nicht, ob die mitmacht. Die hat sich auf jeden Fall so ein bisschen darauf vorbereitet. Die war in der katholischen Kita, ist jetzt auf einer katholischen Schule.
Mhm.
Und die zelebrieren das natürlich ein bisschen mehr als wir zu Hause jetzt sowieso nicht so. Aber ich habe dann auch überlegt, wie sinnvoll ich das finde, dass Kindern das auch schon so beigebracht wird. Ich weiß, in der Kita zum Beispiel verzichten die auch auf Dinge. Andererseits, wenn man das halt so sieht, wenn man das sieht aus der Sparte von schau mal, wenn du das jetzt einmal nicht hast, kannst du das mehr wertschätzen, wenn du das wieder hast. Dann finde ich das sehr gut. Wenn das aus der Sparte kommt von schau dem gnädigen Gott, wie heißt das Wort, wie nicht aufopferungsvoll, wie demütig du bist, dann finde ich es schwierig. Weil dann denke ich mir wieder und dann komme ich jetzt wieder, die sagt, hey, du machst doch schon so viel, ist doch in Ordnung.
Ja, also ich glaube, da kommt es immer darauf an, welche Gemeinde man erwischt, wie Dinge gepredigt und vermittelt werden. Das Coolste, was ich jemals gehört habe zu den 10 Geboten, ist, dass das eine Einladung ist. Du brauchst nicht zu töten, du brauchst nicht zu lügen. So, das fand ich so einen schönen Dreh. Und ich glaube, so funktioniert es auch mit der Fastenzeit. Du brauchst die Schokolade nicht immer, weil wenn du die mal kurz weglässt.
Ja? Ich muss da lachen, weil mein Sohn sagt das im Moment. Ich brauche das nicht. Aber der sagt das dann, wenn er zum Beispiel satt ist. Dann isst, weißt du, dann isst der und isst und dann ist irgendwann satt. Und dann sagt er so, und dann gibt er mir das, sagt so, nee, ich brauche das nicht. Das sagt
er. Das ist eine coole Erkenntnis, oder?
Ich brauche das nicht.
Ja, das braucht er jetzt nicht mehr.
Oh, heute Morgen übrigens, ich habe ja schon mal erzählt, dass wir zu Hause Englisch sprechen, hat er gesagt, I have good gesleept. I have good gesleept. Naja, sorry, ich komme heute ganz viel ab, ich weiß.
Nee, alles gut. Sollen wir unsere Fragerunde noch machen? Oder jetzt zwischendurch noch machen?
Ja.
Ja, fange ich an, fangst du an?
Nee, du fängst an, weil jetzt konkret Fragen habe ich nicht. Ich habe mehr so ein paar Theorien für mich selber eigentlich.
Ach so. Ich habe einfach so 4 Fragen mir überlegt, wo man jemanden einordnen könnte.
Mhm.
Auf was kannst du eher verzichten? Auf Schlaf oder auf Essen?
Auf Essen.
Auf Essen kannst du eher verzichten als auf Schlaf, okay.
100%. Schlafen ist für mich, also wenn ich nicht, wenn das ist mein Killer. Das ist richtig, also meine Tochter hat so schlecht geschlafen als Baby. Da zehre ich heute noch von. Diesen Schlaf versuche ich heute noch aufzuholen.
Okay. Ich glaube, auch wenn ich sehr, sehr müde bin, dann würde ich eher ins Bett gehen, als vorher noch was zu essen, wenn ich gleichzeitig sehr, sehr hungrig bin. Andererseits kann ich aber auch sehr, sehr hungrig sein. Das ist auch schwierig. Also ich könnte es jetzt nicht entscheiden bei
also
mir.
Also mein Mann wird hangry.
Ja,
und der
ich
kann
auch.
Aber viel besser wenig schlafen.
Ja, das kann ich auch nicht.
Boah, ich weiß noch, da war ich schwanger mit meiner Tochter. Und da kam ich von der Arbeit. Man muss ja dann auch noch so unmenschlich ganz normal arbeiten, obwohl irgendwie der Körper gerade im Ausnahmezustand ist. Und lag dann auf der Couch. Und dann lag ich da wirklich, ich weiß noch, und ich war so müde, dass ich einfach nur schlafen wollte. Aber ich hatte so einen Hunger, dass ich nicht einschlafen konnte und war aber so müde, dass ich nicht aufstehen konnte, um mir was zu essen zu machen.
Und was hat gewonnen?
Nichts. Ich lag da in meinem Elend, wach und hungrig und weiß doch, wie ich da lag und dachte, das ist jetzt gerade richtig
das
scheiße.
Das ist die Hölle.
Und dann kam irgendwann mein Mann und hat mir was zu essen gemacht und dann bin ich eingeschlafen.
Deswegen braucht man Leute um sich, dass man nicht müde und hungrig verhungert.
Boah, das war elendig.
Ah. Zweite Frage. Ohne frische Klamotten oder ohne Make-up aus dem Haus?
Definiere frische Klamotten. Weil ich trage mein... Guck mal, das, was ich hier anhab, was du hier siehst, das hatte ich gestern auch schon an. Und zwar genau so.
Ja, keine Ahnung, so ein aufwendig gestyltes irgendwas. Also jetzt nicht eklig angekleckertes Zeug, sondern einfach, ob du jetzt eher darauf Wert legst, dass dein Gesicht schön ausschaut oder ob das jetzt immer die besten, gebügelsten, frisch gewaschensten Klamotten sein müssen. Das ist so die Frage.
Dann lieber die Klamotten, glaube ich. Es sei denn, und das ist dann wieder zyklusbedingt, habe ich gerade ultra schlechte Haut. Dann würde ich vielleicht nochmal anders antworten. Ich nehme die Klamotten.
Okay.
Du nickst, weil du mir zustimmst.
Also das Make-up ist bei mir sowieso nicht so wichtig. Das mache ich nicht. Ich hab Brillen, ich setze mir mein Gesicht immer auf. Ein Tag ohne Handy oder ohne Computer?
Also, da ich eigentlich, für die Arbeit brauche ich beides. Für meine Freizeit?
Für die Arbeit brauchst du beides? Echt?
Ja.
Interessant.
Beides.
Okay.
Das heißt Freizeit. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe keine Freizeit, ne? Mhm. Aber sagen wir mal, alles, was nicht Arbeit ist, bin ich gar nicht am Computer.
Mhm.
Also ich hatte auch, so ein paar Jahre hatte ich auch gar keinen Laptop mehr. Weil ich hatte dann noch einen aus dem Studium und der hat mich irgendwann verlassen. Und dann habe ich nie einen neuen geholt, weil ich das eigentlich gar nicht brauche. Ich habe alles am Handy gemacht.
Okay.
Also auf jeden Fall einen Tag ohne Laptop.
Bei mir ist auch so, also Arbeit geht über den Computer, sprich, da kann ich nicht drauf verzichten. Wenn ich arbeiten muss, brauche ich den Computer. Ich könnte nicht meine Arbeit übers Handy machen, logischerweise.
Nee, ich brauche beides.
Ja, nee. Also ich
bin da multimedial unterwegs.
Ja, also wenn ich arbeite, brauche ich eigentlich kein Handy.
Gut.
Gut. Und wenn ich nicht arbeite, habe ich schon gern das Handy mit.
Ja.
Allein für die ganzen Tickets und die, keine Ahnung,
sich bezahlen auch, ne?
Bezahlen, Tickets, orientieren, so.
Mhm.
Ja, 1 Monat kein Sport oder 1 Monat keine Freunde treffen?
Willst du die ehrliche oder die traurige Antwort?
Ist die ehrliche die traurige oder wie ist das jetzt? Bin ich gespannt, sagt die ehrliche.
Nee, stimmt, die ehrliche ist die traurige. Naja, ich gehe mit einer Freundin zum Sport. Von daher, aber so muss ich sagen, treffe ich mich wenig mit Freunden außerhalb von den Kontexten. Also sagen wir mal, alleine mache ich wenig.
Ja, okay. Weil wenn, dann bist du mit den Kindern unterwegs.
Weil wenn, dann bin ich mit den Kindern unterwegs. Oder ich gehe dann mit ihr zum Sport,
mhm,
was ich jetzt aber auch Quality Time finde. Ja, weil die auch gar nicht mehr alle bei mir in der Nähe wohnen. Die sind irgendwie alle weg. Jetzt kommt nächste Woche, treffe ich mich mit einer Freundin aktiv, abends, ohne Kinder. Da muss ich noch Karten für uns besorgen. Für was? Aber ich würde...
Einen späten Kinofilm, in dem ihr Popcorn und Chips esst.
Also realistisch komme ich besser damit klar. Ja, aber darf ich denn dann Freunde treffen mit den Kindern?
Ja, klar.
Also das zählt?
Ja.
Ja gut, weil dann würde ich das nehmen. Keine Freunde treffen für einen Monat, weil ich sowieso mehr mit denen schreibe und telefoniere, als dass wir uns physisch sehen.
Ja. Ist das jetzt traurig? Weil dann habe ich auch die traurige Antwort. Ich würde auch eher einen Monat auf Freunde verzichten, weil man ja bei den ganzen Sachen, die man sowieso macht, Leute trifft und sich so richtig irgendwo mit Freunden zusammen wohin setzen, das mache ich auch nicht so. Also eher auf die Freunde verzichten. Was ja nicht so ein schlimmer Verzicht wäre, weil die sind ja überall da die ganze Zeit. Wir waren uns einig, wir verzichten eher auf Freunde besuchen als auf Sport, eventuell mit Freunden. Aber diese ganze Verzichtsgeschichte haben wir dir jetzt gut genug aufgerollt für dich. Bist du dazu gekommen, zu sagen, worauf du verzichtest?
Worauf ich verzichte, so ganz konkret? Ich glaube generell, wenn man Kinder hat, verzichtet man schon so ein bisschen auf, ja, wie soll ich sagen, also so verallgemeinert. Ich will jetzt nicht sagen Freiheit, das ist ja schon sehr weitreichend, ne? Aber zumindest die Freiheit, das zu tun, was man will, so ganz unabhängig. Und ich meine jetzt nicht, also sowohl im Kleinen als auch im Großen.
Ja.
Also du...
Ich bin da absolut bei dir. Ich hab ganz, ganz deutliche Erinnerungen daran, wie das war, dieses Leid, zu Hause zu sein und zu erkennen, Mist, ich bräuchte jetzt noch Brot. Und was es bedeutet, dieses Brot zu holen, drei Kinder anzuziehen, die zu überreden, jetzt da nochmal hochzugehen zum Bäcker und wieder zurück. Das sind halt gefühlt eine Stunde, die du unterwegs bist mit allem drum und dran. Und du könntest dich aufs Rad schwingen und in 10 Minuten dieses Brot haben. Das weiß ich noch, wie weh mir das getan hat manchmal. Das war wirklich schwer für mich. Aber ich hatte dabei nicht das Gefühl, auf was zu verzichten, weil ich dachte, es ist einfach so.
Ja. Aber es kann ja beides, zwei Sachen können ja gleichzeitig wahr sein. Also du verzichtest schon, weil du das Leben so führst. Ne?
Mhm.
Du kannst ja auch, ich meine, das ist jetzt also für dich keine Option gewesen, für mich ist das auch keine Option, aber man kann ja gehen. Weißt du? Also man kann ja gehen.
Wenn die Kinder klein sind, kannst du nicht gehen.
Nein.
Darfst du, glaube ich, gar nicht aus Sorge.
Nein, ich meine, du kannst gehen und die Familie verlassen.
Ach so.
Das meine ich. Das sage ich, das ist jetzt keine Option, so ja. War keine für dich, ist auch keine für mich. Aber theoretisch kann man ja gehen.
Ja, ich glaube, das ist das Problem in einer Nussschale. Das kann man halt einfach nicht, weil man möchte seine Kinder nicht.
Aber das meine ich ja.
Ja.
Man möchte nicht.
Man möchte nicht.
Man kann schon. Also es gibt ja auch genug Väter, die gehen. Es sind halt schon potenziell eher die Väter, die gehen, als andersrum. Man kann es schon. Macht man nicht. Möchte man nicht, ne?
Ich frage es immer, ob du es kannst. Das ist auch die ganze Geschichte mit dieser Verzicht auf Karriere etc. pp. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Wahl und die Möglichkeit habe, jetzt irgendwelche großartigen Dinge neben meinen Kindern zu machen, weil ich dachte, das ist es mir alles nicht so wert. Ich möchte eigentlich lieber bei den Kindern sein.
Mhm. Aber das ist ja dann auch wieder die Entscheidung, die du im Vorfeld triffst. Also du verzichtest dann schon auf eine Karriere. Und das ist ja auch so. Es ist ja auch die Frau, die sich in dem Moment, wo sie sagt, ja, ich möchte jetzt Kinder bekommen, die sich einschränkt und verzichtet auf viele Dinge. Und zwar auch auf die Chance, eine Karriere zu haben. Das muss nicht unbedingt sein. Man kann auch Karriere haben mit Kind. Aber es ist nun doch deutlich schwieriger als ohne. Und wenn man sagt, ich möchte ein Kind, dann verzichtet man zu einem gewissen Grad auf eine Karriere. Also, ich muss jetzt einmal kurz einen Anruf annehmen. Jetzt holen wir mal kurz, das hat mich irgendwie rausgebracht.
Wir hatten über Karriere gesprochen und das, dann hast du gemeint, also einerseits kann man ja theoretisch gehen, wenn man es nicht schafft, auf all diese wichtigen Dinge zu verzichten, die man nicht hat, wenn man Kinder hat. Und andererseits ist es deiner Meinung nach auf jeden Fall schon so, dass man als Mutter auf Dinge verzichtet, weil das geht einfach nicht alles.
Mhm. Ja, also das...
Ich wollte da reingrätschen und sagen, also ich kann es nicht für andere Leute sagen, aber für mich wäre es völlig unfair zu sagen, ich habe für meine Kinder auf eine Karriere verzichtet.
Aber unfair wem gegenüber? Dir selber?
Ja, stimmt, wem gegenüber? Also wenn ich es als Vorwurf zum Beispiel an meinen Mann sagen würde, wäre es unfair.
Es wenn ist ja kein Vorwurf, es ist ja eine Tatsache.
Nein, ich finde eben nicht, weil kein Mensch weiß, ob ich nicht unter der Brücke gelandet wäre und gar nichts hingekriegt hätte. Als ich die Kinder bekommen habe, war ich ganz unten angefangen und war so eine Werbetante. Ich hatte keine Karriere. Ich hatte eine Stelle in einer Werbeagentur, die später von der Polizei gestürmt wurde, weil der Leiter der Agentur ins Gefängnis musste. Verstehst du? Also die Chancen...
Verstehe ich, ja.
Okay. Also du verstehst, dass es jetzt nicht unbedingt der Beginn einer glänzenden Karriere war, der sich da abzeichnete. Und die Kinder waren dann einfach dran. Ich habe nicht... mir überlegt, oh, ich würde gerne später das und das sein, darauf verzichte ich jetzt erstmal, ich möchte zuerst die Kinder kriegen, sondern die waren halt einfach mal, die waren jetzt dran, wir wollten die haben und dann haben wir sie gekriegt und dann haben wir geschaut, wie sich es weiterentwickelt. Ich habe nicht überlegt und nicht verzichtet in diesem Sinn.
Naja, weil du ja sagst, Verzicht ist immer nur was schmerzlich oder... Was man, du sagst, man verzichtet nur auf das, was man hat.
Genau.
Gut, du hast auf die Chance auf eine Karriere verzichtet.
Genau.
Aber das finde ich genauso, es ist für mich total gleichwertig. Natürlich
Nein.
kann man immer unter einer Brücke landen, aber das kannst du halt immer. Das kannst du mit den Kindern ja natürlich auch. Aber allein diesen Cut auch in dem Berufsleben zu haben, der ja so ist.
Ja.
Also weißt du, wo dann die Frage ist, gut, ja nicht, die Frage ist jetzt nicht, was haben sie die letzten 2 Jahre gemacht, aber schon 2 Jahre warst du raus aus dem Berufsleben und danach sind es ja meistens doch auch die Mütter und die Frauen, die weniger arbeiten und dementsprechend unattraktiver für den Arbeitgeber sind. Das ist schon so.
Ja, das ist so. Da gebe ich dir auch völlig recht.
Es ist ja nicht, dass du jetzt sagst, es ist ja nicht gemeint zu sagen, ich habe für die Kinder auf eine Karriere verzichtet. Das ist ja auch, wenn man das jetzt sieht im Sinne von, was man gibt für das große Ganze, sag ich mal, ist das ja auch einfach nur, finde ich, ein Akt der Liebe und ein Liebesbeweis. Das ist ja nicht unbedingt negativ, aber das zeigt schon, was du bereit bist zu geben oder aufzugeben für die Kinder, die du jetzt in die Welt gesetzt hast und liebst. Also wenn ich jetzt überlege, worauf ich jetzt aktuell verzichte. Guck mal, pass mal auf. Das ist ja auch so, kleine Freiheiten, ja. In den nächsten Tagen wird meine Tochter ihre erste Übernachtungsparty haben bei einer Freundin.
Mhm.
Und dann ist jetzt erstmal, dass mein Mann dann gesagt hat, gut, er wollte eigentlich an dem Abend zu einem Freund. Dann hat er gesagt, das macht er jetzt nicht. Das macht er wahrscheinlich einen Tag später. Das ist jetzt auch nicht tragisch, ne? Aber er hat gesagt, das macht er jetzt nicht, weil... Nur für den Fall, dass einer von uns sie abholen muss,
können wir
nicht das andere Kind zu Hause lassen.
Jawohl.
Ne? Das ist jetzt auch kein großer Akt oder so. Da würden jetzt auch andere Leute sagen, ja, das
so
ist
what?
Nun mal so.
Ja.
Aber ich meine, man kann sich ja schon dem bewusst machen, dass es jetzt schon ein Verzicht wieder ist in dem Moment, dass man sagt so, ich kann jetzt nicht einfach machen und tun, was ich möchte, weil ich mich dazu entschieden habe, jetzt so mein Leben zu leben.
Mhm.
Weißt du, folgst
ja,
du noch?
Ja, ja.
Und dann sagte der gestern Abend in der Küche, ein Kind hat noch, war noch wach, deswegen mussten wir flüstern. Er so, du, wenn die dann bei der Dings ist und der andere schläft, sollen wir dann uns ganz viele Snacks holen und im Bett Fernseh gucken? Und ich so, Und er so, weißt du, das war wie so ein kleiner Plot irgendwie. Er so, ja, da so richtig, ne, hat so richtig verschwörerisch. Ich so, oh mein Gott, ja. Und allein so dieses, dass man das einfach nicht kann, einfach mal so, das ist ein also das sind so kleine Dinge, auf die man schon verzichtet. Worauf will ich hinaus?
Worauf willst du hinaus?
Worauf will ich eigentlich hinaus? Also, ich finde nicht, dass man auf etwas nur verzichten kann, was man
de facto hat.
Das, was man de facto hat, sondern auch auf Potenziale. Und aber gleichzeitig muss das nicht was Negatives sein, sondern kann eben auch zeigen, das bin ich bereit für dich zu geben, was erstmal schön ist. Mhm. Und aber auch, und da muss man, kann man dann einfach nur gütig zu sich selber sein, indem man dann sagt, hey, du bist schon bereit, viel zu geben. Du schläfst gerade wenig, du stehst unter Strom, du hast Stress und all diese Dinge. Du gibst gerade sehr viel und das ist schon gut. Und man muss jetzt nicht noch auf die Schokolade vielleicht verzichten, weil ich glaube, das, was dieser Gedanke bei der Fastenzeit zum Beispiel ist, lebt man auch eh schon als Mutter. So, ich glaube, ich habe meine These gefunden. Die hätte ich gerne ein bisschen früher, dann hätte ich die anders ausformuliert. Das ist meine These.
Gut. Nee, freut mich.
Du guckst gerade so ein bisschen lost.
Ja, ich guck wirklich lost, weil ich glaube, der Punkt, von dem ich glaubte, dass wir da uns unterscheiden, nämlich die Definition von Verzicht, das ist gar nicht so unterschiedlich, weil du sagst ja, für dich ist Verzicht nicht de facto, nicht unbedingt etwas Negatives, sondern das ist einfach so und deswegen machst du das so. Und ich wollte immer sagen, es ist unfair zu sagen, unfair wem gegenüber, keine Ahnung, es ist unfair zu sagen, ich verzichte jetzt auf das und das wegen der Kinder, weil für mich immer so ein Vorwurf mitschwingt, den du ja gar nicht machen möchtest.
Mhm.
Du hattest nie die Intention, jemandem einen Vorwurf zu sagen, machen,
ja,
sondern du wolltest immer nur sagen, Moment, die und die Sachen sind im Moment gerade nicht so leicht, die lasse ich weg oder ich verzichte auf sie, wie auch immer. Und deswegen habe ich keine Lust, in der Fastenzeit mich noch zu geißeln und keine Schokolade zu essen, sondern wir essen Snacks im Bett, wenn die Tochter, wenn die Tochter Übernachtungsbesuch macht.
Ja, wir haben uns heute Morgen noch mal kurz im Flur getroffen. Ich sage, welche Snacks essen wir denn? Es darf ja nicht zu krümelig sein, wenn man im Bett ist, ne? Aber ja, das wird aufregend, das wird schön. Naja. Du machst gerne mal ein Fazit. Haben wir ein Fazit jetzt? War so ein Fazit.
Also ich glaube, wir sind uns schon einig, dass man nicht auf Dinge verzichtet, die man nicht hat. Man kann nicht auf Dinge verzichten, die man nicht hat. Du sagst aber, man kann durchaus auf Potenzial, auf Möglichkeiten verzichten.
Ja.
Unterschreibe ich, bin ich dabei. Wir sind beide auf einer Seite, wenn es darum geht zu sagen, es ist wirklich viel, was man nicht tun und lassen kann, wenn man Kinder hat. Das ist so.
Mhm.
Und du hattest noch den schlauen Aspekt dabei, dass wenn das schon so ist, dann soll man das anerkennen und versuchen, rundherum gut für sich zu sorgen. Da bin ich auch völlig bei dir.
Gut.
Gut.
Mhm. Gefällt mir.
Wunderbar.
Dann haben wir noch eine vorletzte Sache, weil die letzte Sache ist ja eigentlich immer die Frage für eine Freundin, ne?
Mhm.
Und zwar ist das eine Aktion, die läuft über den Podcast-Ton. Das ist so eine weltweite Aktion, genau, in der Podcast-Schaffende, heißt das so?
Podcastende?
Podcastee, über bestimmte wohltätige Zwecke aufmerksam machen, was ich eine richtig schöne, oder wir beide fanden das eine richtig schöne Sache. Und das möchten wir nutzen, um auf eine Stiftung aufmerksam zu machen. Wir haben uns natürlich so eine aus Düsseldorf gesucht, ne? Ein Düsseldorfer Podcast, und kannten da schon die Graf-Recke-Stiftung. Die Graf-Recke-Stiftung, die setzt sich wirklich vielfältig ein. Ich weiß, dass die hier in Düsseldorf auch einen Laden haben, der heißt Mathildas Spielekiste. Mhm. Da kann man Mathildas Spielekiste, sorry. Und die, genau, die setzen sich ein für Kinder, Jugendliche, Familien, aber auch für ältere Menschen und Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen, und sind da wirklich sehr vielfältig aufgestellt. Bewegungsthemen, Bewegung für alle auch, also sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen. Und wenn ihr da weitere Informationen bekommen möchtet, vielleicht auch spenden möchtet, dann ist das www.graf-recke-stiftung.de. Und das ist eine gute Sache und das unterstützen wir gerne. Dann haben wir noch als aller, das ist jetzt wirklich das Letzte, die Frage für eine Freundin. Eine Freundin riecht sich total über die neue Vorgabe der WHO auf, die empfiehlt, sein Kind 6 Monate voll zu stillen. Wusste ich nicht. Vorher war die Vorgabe 4 bis 6 Monate. Ich finde, sie übertreibt. Wer kümmert sich schon um so komische Vorgaben? Ich nicht.
Ja, also ich hatte auch davon gelesen und war ungefähr so wie die eine Freundin nach dem Motto, wen kümmert's? Wen interessiert's? Weiß das überhaupt jemand? Wusstest du, als du Kinder hattest, was die Vorgabe der WHO zum Stillen ist?
Ich habe ein ganz, ganz dolles Gefühl und eine ganz starke Meinung zu stillen.
Ah, okay.
Und ich finde, das sollte wirklich jede ungegendert machen, wie sie möchte und wie es in ihr Leben passt.
Genau. Unterschreibe ich auch. Jedenfalls. Die Vorgabe 4 bis 6 Monate oder 6 Monate kümmert sich kein Mensch drum, war auch meine erste Idee dazu. Aber ich glaube, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, wenn es eine offizielle Vorgabe ist, dann hört man das von Kinderärzten, dann ist es einfach so eine landläufige Meinung und man hat vielleicht das Gefühl, man muss dieser Meinung entsprechen.
Mhm.
Und das baut Druck auf und insofern hat diese Freundin recht, es ist nicht günstig, Druck aufzubauen. Vielleicht ist die Vorgabe der WHO aber auch nicht so gemeint, sondern einfach so eine Empfehlung. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls kann ich wirklich verstehen, dass man sich darüber aufregt, dass es Vorgaben gibt, denen man entsprechen soll, weil man eh schon so viele Dinge hat, von denen man das Gefühl hat, man soll ihnen entsprechen. Das Druck bringt eigentlich nichts in der Beziehung.
Auf Englisch gibt es dann diesen Satz, fed is best. Also
ja.
Gefüttert ist am besten.
Ja.
Ich finde, das ist jetzt meine Meinung, wenn man stillen kann, sollte man das auch machen. Aber, und das ist jetzt ein Aber und nicht gleichzeitig, kann umfasst bei mir sowohl physisch als auch mental. Weil wenn man jetzt sagt...
Als auch organisatorisch.
Weil alles, alles. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich finde das komisch. Dann denke ich mir, who am I, dass ich da jetzt irgendwas zu sagen soll, weißt du? Oder wenn man jetzt sagt, ich möchte nicht mehr, ich möchte auch mal eine Stunde weg sein können, ohne den Hintergedanken, oh Gott, ja. Also kann es wirklich, kann in allen Kapazitäten, weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, wie du meinst. Das Lustige ist, dass man aus verschiedenen Ecken kommt. Also ich hätte diese WHO-Empfehlung vielleicht sogar positiv für mich gefunden, weil meine Elterngeneration kam aus einer Zeit, wo man auf jeden Fall mit Flasche gefüttert hat. Das war die Flaschenkind-Generation. Also ich war ein Flaschenkind. Und meine Mutter hatte ständig Sorge, dass meine Kinder, die ich gestillt habe, zu wenig kriegen. Hätte ich dann sagen können, hallo, guck Mama, die WHO sagt, ich soll 6 Monate voll stillen und meine Mutter nach 3 Monaten wurde die schon nervös, kriegen die genug? Dann wäre das angenehm gewesen. Wenn aber das Pendel in die Richtung schwingt, alle müssen 24/7 stillen, dann finde ich es wieder günstig zu sagen, hey Moment, ihr könnt natürlich tun, was ihr wollt.
Ja, das verstehe ich. Nee, dann fände ich das auch gut.
Also, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt, gell?
Ja, ja, genau. Also, weil, ja. Das war jetzt nicht so hilfreich. Nee, das kann ich dann verstehen. Also, um einfach nur quasi so ein bisschen dagegen zu wirken und zu sagen, stillen ist schon gut, dann finde ich das gut, auch das so als Empfehlung zu haben. Sobald das dann aber zu so einem Druck wird, wo man jetzt auf Biegen und Brechen weiter stillt, obwohl man das aus den und den Gründen nicht mehr kann oder möchte oder darf, ist keine Option, ne? Ich überlege gerade, was alles noch so geht. Ja, dann nicht. Aber ich weiß halt auch noch, also eine Freundin von mir, da kommt das Baby, das ist jetzt auch im Beikostalter und da war halt auch so die Frage, ab wann fängt sie an? Und dann sagt die eine, sagt das und der andere sagt das. am Ende des Tages ist es ja alles so individuell. Kannst du gar nicht so über einen Kamm scheren.
Nö. Und am Ende des Tages bin ich zumindest so der Typ, dass ich mir immer die Empfehlungen raussuche, die mir passen.
Also wenn ich zum Beispiel, das ist ja praktisch.
Ja, genau, wenn ich jetzt Lust hätte, 6 Monate zu stillen, weil mir die ganze Beikostgeschichte zu blöd ist, dann würde ich mich freuen, dass ich das aus der Schublade holen kann und sagen, 6 Monate ist völlig okay. Ja. Wenn ich keine Lust hätte auf 6 Monate, dann würde ich wahrscheinlich die 4 bis 6 Monate Empfehlung noch aus der Schublade ziehen und sage, okay, 4 bis 6, wir sind ja schon bei 4, alles gut.
Ich habe zum Beispiel beide Kinder unterschiedlich gestillt. Ich habe immer eine Flasche zugefüttert, das hat perfekt so bei uns reingepasst. Mhm. Aber ich habe meine Tochter viel früher abgestillt als mein Sohn.
Genau, die Zusatzempfehlung, habe ich heute gelesen, ist nämlich 1 Jahr stillen sowieso.
Mhm. Habe ich beide nicht 1 Jahr.
Ich finde 1 Jahr auch lang.
Das hat halt bei meiner Tochter zum Beispiel, also ja, irgendwie, das hat nicht mehr so funktioniert. Das war so ein Kraftakt, den ich dann mit diesem ganzen Schlafmangel nicht mehr konnte. Und das ist dann auch die Entscheidung, dass man halt guckt, man muss ja immer noch seine Sauerstoffmaske auch aufsetzen. Ne? Das war für uns die viel bessere Option damals.
Ja.
Und bei meinem Sohn ganz anders, weißt du, den habe ich länger gestillt. Also
da kam ja auch kein Baby hinterher. Aber das war, ihr habt 4 Jahre Unterschied.
Ich wollte gerade sagen. Also,
es war bei mir, also bei mir war das nicht ein Punkt.
Ach so. Ah ja, stimmt. Das kann ja auch, ne? Also was finden wir? Man kann sich Vorgaben anhören, aber man soll sich nicht stressen lassen. Das ist irgendwie immer das Fazit, ne?
Stimmt. Ja. Sich nicht stressen lassen ist unser Dauerfazit. Mhm.
Ich möchte noch ganz schnell was ganz Schönes erzählen. Das ist mir gestern auf dem Fahrrad, habe ich das gesehen und dachte, oh, das erzähle ich im Podcast und habe das total vergessen. Ich bin gestern lang gefahren und habe es genossen, dass die Sonne scheint und dachte, schön, ich fahre hier durch den Park, ist das toll, die Sonne scheint mir so ins Gesicht. Und dann war so ein winzig kleiner Kanal, wo ganz viele von diesen nervigen Gänsen hier aus Düsseldorf, die saßen da alle aufgereiht, wie so die Hühner auf der Stange. Und das klingt jetzt so banal, aber das sah ganz witzig aus. Ich kann auch gar nicht erklären, was daran so witzig aussah, aber das sah ganz lustig aus. Habe ich mich drüber gefreut und guck hoch und dann ist da einfach eine Frau auf ihrem Fahrrad, die hat angehalten, um davon ein Foto zu machen. Oh, wie schön! Die findet das genauso witzig wie ich. Bin dann so weitergefahren und dann hat die auch so ein bisschen so gelächelt, von wegen, jetzt haben ein paar Leute gesehen, dass ich davon ein Foto gemacht habe. Mich hat das aber total gefreut. Guck nach rechts und dann war da noch eine Frau, die hatte auch ein Foto von gemacht. Und das war ein schöner Moment. Und das habe ich gedacht, ach schön, das erzähle ich, so ganz ohne Zusammenhang. Aber damit möchte ich die Folge beenden. Das waren die kleinen Dinge für mich, nämlich gestern.
Die kleinen Freuden in der Sonne.
Ja, total. So, und dann damit, wie immer, folgt uns bei Instagram, don'tcallmemutti.podcast. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcast und überall da, wo ihr uns hört und wo man 5 Sterne geben kann. Und genießt die Sonne.
Und redet mit uns. Wenn ihr irgendwelche Tipps, Fragen, Kommentare habt, freuen wir uns auch sehr drüber.
So, nächstes Mal, das kündige ich jetzt schon mal an, haben wir wieder eine tolle Gästin. Da freue ich mich schon drauf. Und ich glaube, ja, da geht es noch mal ein bisschen besser mal um Mutterschaft und auch zu sich selbst gut zu sein. Das wird gut.
Das wird gut. Und jetzt raus in die Sonne mit uns und mit euch.
So, ciao.
Habt einen schönen Tag. Tschüss.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Castro Audio und Podcast Produktion.